nur Golf auf meinsportradio.de.
Das zweite Major der Golfsaison steht in dieser Woche im Mittelpunkt des Interesses und natürlich auch hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Desiree Wolf und Malte Asmus sind heiß auf die US Open. Desiree, ich sag da glaube ich nicht zu viel, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Hallo übrigens. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie das so laufen wird in Shinnecock Hills. Und es ist wirklich natürlich immer die gespannte Erwartung vor einem Major-Turnier. Das ist ja nun bei Masters und bei allen anderen auch nicht anders. Aber dieses Jahr bei den US Open haben wir schon so ein paar Konstellationen, die noch zusätzlich Aufregung versprechen, wie ich finde. Und eine davon ist eben schon so ein bisschen zu weit geblickt fast, abhängig vom Ausgang der US Open, dass es eine unglaubliche Menge von Spielern gibt, die theoretisch die Nummer 1 werden können nach diesem Turnier. Dustin Johnson hat sich ja die Weltrangliste Nummer 1 jetzt gekrallt mit seinem Sieg in der letzten Woche, aber es sind tatsächlich einige Spieler, die da jetzt in den Ring steigen für dieses Turnier und eventuell ihm diese Position wieder streitig machen könnten.
An Zahlen ausgedrückt sind das genau 6 Spieler, die sich Hoffnung machen können, am Wochenstart dann als Nummer 1 geführt zu werden. Dustin Johnson, Justin Thomas, Justin Rose, Jordan Spieth, John Rahm oder auch Rory McIlroy, auch der kann sich Hoffnung machen, dort in Shinnecock Hills, im Shinnecock Hills Golf Club, 150 Kilometer östlich von New York auf Long Island gelegen, sich dann zur neuen Nummer 1 der Weltrangliste zu machen. Für ihn die Voraussetzung, er müsste das Turnier dann auch tatsächlich gewinnen. Die Serie, wie stehen denn die Chancen für Rory auf diesem Par-70-Kurs, der 6.800 Meter lang ist und ja auch so ein bisschen dem schottischen Linkskurs-Layout erinnert, Dünenlandschaft, hohe Gräser? Ganz entfernt gibt's da Parallelen. Das ist ja für Rory vielleicht gar nicht so schlecht.
Nö, mit Sicherheit nicht. Wobei Rory jetzt ganz prinzipiell einen großen Vorteil hat. Er kann theoretisch alles spielen. Also insofern ist er da gar nicht von dem Platzlayout sozusagen abhängig. Bei Rory ist es so, dass die Vorbereitung ein bisschen ungewöhnlich gelaufen ist für seine Verhältnisse. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt eben äußern wird in seinem Turnierverlauf. Er hat einfach mal was ganz anders gemacht, sozusagen. Und hat dann, nachdem er das Memorial gespielt hat, vor 10 Tagen, hat er einfach nicht jetzt die übliche Vorbereitung gemacht mit Trainingsrunden und so weiter, sondern hat wirklich mit Freunden und guten Buddies auf verschiedenen Golfcourses gespielt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es da nur den einen gibt. Er war auf dem National Golf Links of America, er war in Friars Head, in Garden City Golf Club und hat da einfach Freunde mitgenommen und wie er sagt, Fun Golf gespielt. Der sagt halt selbst, dass er seit 5 oder 6 Jahren einfach nie einfach nur so Spaß Golf gespielt hat. Und es war immer, hatte immer zu tun mit sich auf ein Turnier vorbereiten und hatte immer einen Hintersinn sozusagen und er hat da über Jahre auch nicht verstanden, dass da Leute einfach rausgehen und spielen, so ungefähr. Und jetzt hat aber, nachdem sein Vater dann Mitglied in Seminole geworden ist, hat er wohl immer wieder mit ihm dann gespielt und hat da irgendwie gemerkt, hey, so eine Privatrunde tut mir eigentlich ganz gut. Und auch andere Golfcourses zu spielen, als jetzt zwingend die auf dem PGA-Schedule drauf sind. Und insofern hat er da irgendwie, ich habe so das Gefühl, er hat wieder gelernt, Golfspielen so ein bisschen zu genießen und das nicht immer nur als Arbeit, wo er gewinnen muss, zu sehen. Und insofern, er hat auch am Samstag, also er hat es jeden Tag praktisch gespielt seither, immer auf verschiedenen Plätzen. Und selbst an dem Tag, an dem man nicht gespielt hat, ist er einfach über den Platz in Shinnecock gelaufen, hatte einen Wedge und einen Putter dabei und hat sich so ein bisschen vertraut gemacht, einfach mit dem Platz, mit den Grüns und ist so tendenziell der Ansicht, ich übersetze es mal relativ frei, dass er einfach auch auf anderen Plätzen natürlich genauso ein bisschen seine Vorstellungskraft nutzen muss, wie spiele ich jetzt was an, gerade auch ohne Caddy übrigens dann gegebenenfalls und diese Imagination kann er dann genauso gut natürlich im Turniergolf auch wieder anwenden und kann er auch in Shinnecock dann anwenden. Da muss er sie auch anwenden. Der Platz bedarf dieser Imagination auf jeden Fall. Das ist ja wirklich schwierig zu spielen. Du hast öfter mal den Fall, dass du nicht siehst, was praktisch passiert auf dem Grün, weil es einfach sichtbehindert ist. Und ich denke, dass das, also ich glaube, Rory tut es gut, wenn er mal aus dieser Mühle rausgekommen ist jetzt, und würde mich freuen, wenn sich dieses Rezept bewähren würde.
Bleiben wir doch mal bei dem Platz, der zum 5. Mal Austragungsort einer US Open in der Geschichte dieses Turniers ist. Übrigens die US Open, das höchst dotierte Turnier im Golfsport. 2,16 Millionen US-Dollar gibt es allein für den Sieger. Insgesamt geht es um 12 Millionen, und Shinnecock Hills, wie gesagt, zum 5. Mal Austragungsort. Zum letzten Mal 2004, da gab es ja gerade um diese Grüns, die du ja eben auch schon gestreift hast, ziemlich viel Ärger. Da hatte man den Platz ziemlich abtrocknen lassen vor dem Finaltag und damit die Grüns quasi unbespielbar gemacht. So hat es Ernie Els zumindest damals gesagt und sich ziemlich aufgeregt als einer von vielen, die über die Bedingungen dann geschimpft haben. Aber die Grüns auch in diesem Jahr eigentlich immer bei der US Open zusammen mit dem Rough natürlich ein Thema. Was hast du bisher über die Spielfähigkeit des Platzes gehört?
Naja, der Kurs ist natürlich sehr, sehr traditionell angelegt generell. Du brauchst ein gutes Ballstriking, das ist kein Geheimnis. Ich glaube aber, dass es in dieser Woche in Shinnecock einfach ganz, ganz fundamental aufs kurze Spiel ankommen wird. Das ist einfach auch die bisherigen US Open, die auf dem Platz gespielt worden. Du brauchst immer unglaublich gute Performance ums Grün herum. Du hast manchmal eben den Fall, hatte ich ja schon angesprochen, dass du von unten aufs Grün spielst und gar nicht siehst, wo du jetzt genau hinchippst zum Beispiel. Und du musst wirklich gucken, dass du dieses kurze Gras ums Grün, von dem du dann die Chips und Pitches machst, dass du das wirklich im Griff hast. Also insofern ist es auf jeden Fall ein Mecker für Kurzspielgötter. Da wäre jetzt der Phil Mickelson auch eine Wahl, ja. Der natürlich jetzt endlich mal seinen US Open Sieg einfahren will. Aber also das werden wir sehen, und das ist ja auch der Grund, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass Rory eben mit Wedge und Putter rumläuft. Das andere, das Ballstriking, ist es, glaube ich, nicht so verschieden von anderen Plätzen, ist auch anspruchsvoll. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass man da auch tunlichst nicht irgendwo im Rough liegen sollte. Es gibt auch vor allen Dingen auf Twitter gibt es ein sehr witziges Video, wo ein Spieler einfach nur einen Ball ins Rough hat fallen lassen, also ins hohe Gras, und der ist halt weg. Du siehst ihn nicht. Also wenn du da wirklich stehst und ganz genau weißt, wo er ist, dann kannst du natürlich diese Gräser auseinander zerteilen und den Ball dann finden. Spielen möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Aber also da, wenn der da reinfliegt, ich weiß nicht, wie lange die da beschäftigt sind, dieses Ding dann überhaupt zu finden, wenn die da nicht wirklich viele Speer haben, die da an den entsprechenden Stellen aufgestellt sind. Also das wird spannend, sprich klar, auf dem Fairway bleiben, so gut es geht, und dann das Spiel ums Grün, das wird entscheiden.
Gut, dass die Shotclock nicht mitläuft, wie in der letzten Woche in Österreich, dass da dann dadurch schon irgendwie noch Zeitdruck ausgeübt wird, aber kann insgesamt eine lange Veranstaltung werden, weil auch die Zuwege zum Shinnecock Hills Golf Club ziemlich überfüllt sein werden. Davon ist, glaube ich, auszugehen.
Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Wunder, wenn da keiner mal seine Tee Time verpasst. Ich denke, da müssen die relativ viel Puffer einplanen. Hoffentlich gelingt es Rory. Jetzt hat er ja die Fee der Uhr quasi geheiratet.
Der Wegdienst liegt jetzt auch offiziell neben ihm, ja.
Ja, insofern wäre das ganz gut, wenn sie da ein Auge drauf hat. Tiger Woods versucht das Ganze natürlich mal wieder ganz anders anzugehen, Malte.
Tiger Woods, der ankert mit seiner Privatjacht vor der Küste von Long Island. 30 Minuten, so wurde ausgerechnet, vom Golfplatz entfernt. Angeblich macht er das, um eben dem Verkehrschaos aus dem Weg zu gehen. Nur wenn er erstmal sowieso noch 30 Minuten zum Golfplatz braucht, weiß ich nicht, inwieweit er damit jetzt den Verkehr letztlich umgeht. Es sei denn, er hat natürlich einen Heli auf seiner Yacht dann noch stehen.
Würde ich ihm jetzt auch zutrauen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Er wird sich schon irgendwas beigedacht haben. Das Verkehrskonzept ist auf jeden Fall ein schwieriges für diesen Golfplatz. Was man aber auch noch sagen kann, das Wetter wird fantastisch sein, wenn die Vorhersagen halbwegs zutreffen. Also das ist im Moment wirklich von Donnerstag bis Sonntag klar, sonnig, angenehme Temperaturen. Also von dieser Seite aus sollte es zumindest nicht irgendwie jetzt Beeinträchtigungen geben. Es hat gestern noch ein ganz klein bisschen geregnet, was ja dann so ein ganz klein bisschen Grip geben würde. Wobei ich glaube, es war nicht allzu viel. Und insofern ist eigentlich alles vorbereitet, um eine ganz, ganz tolle US Open da abzuhalten.
Wie ist denn Tiger Woods vorbereitet, außer dass er seine Yacht in Position gebracht hat und sich für den Hinweg zum Platz dann offensichtlich schon gerüstet hat? Die Form stieg ja an, war zuletzt okay, jetzt nicht überragend. Da gab es dann natürlich auch so den ein oder anderen kleinen, in Anführungsstrichen, Einbruch. Aber US Open natürlich für ihn ein ganz besonderes Thema, weil ja auch die US Open 2008 sein letzter Major-Titel in seiner Karriere sind. Mittlerweile 10 Jahre her. Er hat sie damals auf einem Bein gewonnen. Wenn wir uns daran erinnern, 2008 war das in Torrey Pines, als er da sich über 19 Extralöcher im Stechen gegen Landsmann Rocco Mediate durchgesetzt hat und da eben wirklich große Probleme am Bein hat, im Knie.
Ja, also das ist eine schwer zu toppende Geschichte tatsächlich. Also das ist unvergesslich, auch vor allen Dingen natürlich dieses ewige Stechen. Insofern, da würde ich mir wünschen, dass er das nicht nochmal durchmachen muss in dieser Länge. Ich kann es nicht einschätzen tatsächlich. Ich habe mich jetzt so oft mit Prognosen versucht für Tiger. Ich bin immer noch der Ansicht, dass es schwierig ist, einfach für ihn mit seiner langen Abwesenheit in Rechnung gestellt, eben da jetzt 4 Tage wirklich alle anderen Spitzengolfer der Welt in Schach zu halten. Also das Problem, also Problem Nummer 1 ist, er muss 4 Tage wirklich konstant durchspielen. Er muss schauen, dass er die Fairways trifft, das kann schon mal schief gehen. Er muss einen guten Touch um die Grüns haben, das traue ich ihm prinzipiell immer zu, aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Also das ist schon mal das, was er beeinflussen kann. Und dann kommt eben dazu, dass da halt wir schon oft drüber gesprochen haben, dass die Konkurrenz ja nicht geschlafen hat die ganzen Jahre und dass da jetzt wirklich Spieler in einer Topform anreisen, die ihm absolutes Wasser reichen können und unter normalen Umständen eigentlich ihn normalerweise auch auf die Plätze verweisen können. Wir hatten die 6 Leute schon erwähnt, die da theoretisch Weltranglisten Erster werden können. Das ist das Who's Who im Golfsport natürlich, wie das so ist, wenn man sich die Weltrangliste anguckt. Und ich sehe einfach da eine riesengroße Konkurrenz. Und also da müsste unglaublich viel zusammenpassen, dass Tiger Woods da letztendlich als Sieger hervorgeht. Ich bin wie immer pessimistisch und sage, ich sehe es im Moment nicht, aber es kann trotzdem jederzeit passieren. Er kann uns immer überraschen. Also da würde ich einfach mal die ersten 2 Turniertage mal sehen wollen, wie es danach aussieht. Und dann gehen wir hoffentlich in ein spannendes Wochenende.
Und die will man sowieso sehen, weil in seinem Flight ja Justin Thomas und auch Dustin Johnson stehen. Also das ist schon wirklich mit das Beste, was man bei dem Turnier einfach haben kann, wenn man nur mal vom ganz normalen FedEx Cup Ranking in dieser Saison ausgeht. Das ist nämlich die Nummer 1 und die Nummer 2 und Tiger Woods ist derzeit dort die Nummer 55. Aber das sind auf jeden Fall 3 absolute Schwergewichte und 2 davon können ja auch dann am Montag als Nummer 1 der Weltrangliste sich positionieren. Tiger Woods wird das nicht gelingen, auch mit einem Sieg nicht. Und Martin Keimer, dem wird das auch nicht gelingen, auch mit einem Sieg nicht. Aber bei Martin Keimer, der zusammen mit Henrik Stenson und Adam Scott auf die ersten beiden Runden geht, da ist die Form ja auf jeden Fall ansteigend. Gute Platzierung bei der Open d'Italia, zuletzt auf der European Tour, jetzt ist er rübergejettet in die USA zu dem Turnier, dass er 2014 zuletzt gewonnen hat, war auch sein allerletzter Turniersieg und sein 2. Major-Sieg in seiner Karriere. Er hat gesagt, er spielt vor allen Dingen noch für die Majors, aber er spielt natürlich auch um den Ryder Cup und er spielt darum, ja, wieder mehr Konstanz in sein Spiel zu kriegen. Wie siehst du die Chancen dann auch auf diesem Layout?
Ja, auch so ein bisschen schwierig. Martin Keimer hat jetzt auch ein Interview gegeben, in dem er so ein bisschen Einblick gegeben hat in sein Seelenleben, was dann auch von außen betrachtet immer wieder so ein bisschen, also erschütternd ist jetzt zu dramatisch formuliert, aber er hat eben den Moment nacherzählt, wo er praktisch dann die Weltrangliste Nummer 1 geworden ist damals. Und da saß er eben irgendwo in Scottsdale irgendwie vorm Computer und hat praktisch dauernd die Weltrangliste aktualisiert, solange bis dann die Aktualisierung wirklich kam und er die Nummer 1 war und er war aber allein. Und er hat dann gesagt, als er das gesehen hat, hat er sich einfach total leer gefühlt. Und also das ist ja, wir haben ja schon so oft auch über diesen Moment oder über diese Zeit gesprochen, wenn du dann Weltranglisten-Erster wirst und dann damit unter Umständen nicht zurechtkommst. Siehe Jason Day, siehe auch im Damengolf, Arya Jutanugan und so weiter. Und auch bei Martin Keimer war es dann so, ihm ist halt das Team um ihn rum wichtig und es ist trotzdem halt ein sehr einsamer Sport irgendwo. Du bist Individualsportler und du bist halt dauernd auf Reisen und das muss auch so ein Moment gewesen sein, der dann, ja, also wo du ja denkst, hey, normalerweise machst du da eine Party und denkst, hey, jetzt bin ich hier der Chef. Und dann hast du aber das erreicht und bist dann doch irgendwie leer. Also es sind doch viel, viel mehr so unterschwellige Emotionen in diesem Golferleben, als man natürlich von außen betrachtet so mitkriegt. Und bei Martin Keimer ist es so, dass er da, glaube ich, schon über die Jahre jetzt viel viel geläuterter geworden ist und relativ klar, wie du schon gesagt hast, jetzt einfach sagt, ich habe noch nicht alles gewonnen, da sind durchaus noch Dinge, die ich anstrebe. Er hat jetzt einfach auch einen neuen Schlachtplan entwickelt mit seinem Trainerteam und versucht jetzt da eben anzugreifen, wird auch bei den US Open natürlich versuchen anzugreifen. Ich traue ihm das durchaus zu, diesen Platz zu bespielen und da auch vorne zu landen, würde mich freuen, so rum, wenn er seine gute Form jetzt bestätigt und da vielleicht sogar ein bisschen nach oben schrauben kann. Das Turnier jetzt zu gewinnen, sehe ich im Moment auch nicht, aber es ist gleich wie bei Tiger Woods, kann trotzdem jederzeit passieren, wenn Martin Keimer da in den Lauf kommt und sein Spiel durchziehen kann und das Spiel da ist und er den Touch hat für die Greens, dann warum nicht? Aber es ist halt noch ein langer Weg und er ist sich auch einfach der Tatsache bewusst, dass er eben durch die Verletzungen, die er hatte, einfach noch nicht da ist, wo er wieder hin will. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du auch so einen ganz kleinen Tick realistisch bleibst und sagst, okay, ich komme gerade zurück und ich habe aufstrebende Tendenz, aber ich kann es jetzt auch nicht erzwingen. Mhm. Weil das ist dann das, was dich, glaube ich, drucktechnisch außer Gefecht setzt. Insofern toi, toi, toi. Einfach mal gucken. Also er ist, glaube ich, jetzt in einem guten Mindset unterwegs und auch in einem guten Team und gut betreut. Und hoffe ich jetzt, dass das auf jeden Fall zu einer erfolgreichen US Open führt, wie auch immer das Ergebnis dann am Schluss aussieht.
Schauen wir drauf. 2014 hat übrigens Wire to Wire gewonnen, damals in Charlotte. Vom Start bis zum Ziel sich nicht von der ersten Platzierung dort verdrängen lassen auf dem Leaderboard. Wir gucken, was ihm in dieser Woche gelingt und werden ihn natürlich auch in der nächsten Woche verfolgen, dann bei der BMW International Open in Pulheim im Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns. Da sind wir von meinsportradio.de dann dabei. Als offizielles Turnierradio übertragen wir an allen vier Turniertagen dieses Event. Freuen wir uns sehr drauf. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr einschaltet und dann in der nächsten Woche die BMW International Open live bei uns auf dem Sender hören werdet. Jetzt werden wir uns aber erstmal um die US Open kümmern und am Montag dann bei nurgolf auf meinsportradio.de natürlich auch zusammenfassen. Desiree, für heute vielen Dank. Wir hören uns morgen mit der Zusammenfassung der ersten Runde.
Genau, freue mich drauf.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.